Hallihallo zu Kicker Daily am Dienstag. Trotz unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen, was das Podcasten angeht, ist er heute bei mir, Frederik Paulus. Hi Freddy.
Ja, hallo. Ich denke, wir überbrücken hier heute alles ganz gut.
Ja, absolut. Für die meisten Bundesligisten ist die Saison ja schon vorbei. Die Spieler können sich auf Urlaub oder EM konzentrieren. Wie schon damals beim Abi müssen aber 2 bis 3 Schüler in die Nachprüfung. Und das ist dieses Jahr der VfL Bochum. Am Donnerstag steht das Relegationshinspiel gegen Düsseldorf an. Und ausgerechnet jetzt gibt's einige Unruhe. Wir sprechen drüber mit unserem Bochum-Reporter Oliver Bitter. Hi Olli.
Hallo, viele Grüße aus Bochum.
Ja, gestern hat es nochmal gekracht beim VfL. Lass uns damit direkt einsteigen. Manuel Riemann wird nicht in der Relegation mitspielen. Kannst du uns nochmal abholen, was da genau passiert ist?
Ja, das war ein ziemlicher Hammer am Pfingstmontag. Es gab morgens schon Spekulationen. Da ist Manuel Riemann vom Trainingsplatz gegangen, um 20 nach 10 schon. Und man spekulierte, ob er sich vielleicht verletzt hat. Beim letzten Spiel in Bremen, wo er übrigens überragend gehalten hat. Also ohne ihn hätten sie wahrscheinlich 7 oder 8 Gegentore kassiert. Und am Nachmittag kam die Mitteilung des Vereins. Es ging um unterschiedliche Auffassungen in verschiedenen Punkten, also alles so ein bisschen schwammig formuliert. Kurzum, man verzichtet auf seine Nummer 1 in den beiden wichtigsten Spielen der Saison und da muss natürlich auch was Heftiges vorgefallen sein.
Ja, gab es da schon Reaktionen aus der Mannschaft auch auf die Entscheidung des Vereins?
Also aus der Mannschaft offiziell natürlich noch nicht. Wir müssen vielleicht mal ein bisschen hinterfragen, was da passiert sein könnte. Es ist ja eigentlich ein Torwart, der positiv ist für den VfL Bochum, Manuel Riemann. Er ist fußballerisch sehr gut, er zieht das Spiel von hinten auf mit seinen langen Bällen. An guten Tagen, wie jetzt zum Beispiel in Bremen, hat er die Mannschaft noch gerettet vor einer ganz großen Pleite. Also da muss schon was passiert sein. Wenn man es positiv angeht, ist er impulsiv und sehr ehrgeizig. Und wenn man mal genau hinguckt, dann ist er schon so ein Stinkstiefel, der seine Kollegen in den Senkel stellt und beschimpft. Es gibt da die typische Riemann-Geste. Wenn es ein Gegentor gab, dann guckt er erstmal wütend nach vorne und weist seine Vorderleute ein und sagt, ich bin's nicht schuld, ihr habt wieder nicht aufgepasst. Also ist natürlich klar, dass so ein Verhalten auf Dauer dann bei den Mitspielern überhaupt nicht gut ankommt. Er hat dann auch mal Gesten gemacht, diesen und jenen Spieler auszuwechseln in Richtung Trainerbank. Also er hat sich da sehr viel rausgenommen. Man hat das sehr lange laufen lassen, weil er eben auch wichtig war und positiv für die Mannschaft. Und dann jetzt die Reißleine zu ziehen, 2 Spiele vor Ende, vor den wichtigsten Spielen der Saison, das ist natürlich dann echt schon ein Hammer und sicherlich sportlich eine Schwächung für den VfL Bochum.
Oliver, du sagst es ist sportlich eine Schwächung, aber könnte das vielleicht auch irgendwie neue Energie im Team freisetzen? Du hast jetzt ja schon beschrieben, dass es da auch manchmal Reibung gibt. Könnte das vielleicht sogar ganz gut sein für die Mannschaft?
Ganz genau. Das ist natürlich die Hoffnung der Verantwortlichen, dass man sagt, jetzt schließen wir hier den Kreis und wir haben da einen beseitigt und erstmal aufs Abstellgleis geschoben, der so ein bisschen für eine miese Stimmung auch verantwortlich war. Jetzt rücken wir mehr zusammen. Andreas Lute wird übernehmen, ein ganz erfahrener Torhüter mit 37 Jahren, der auch schon alles gesehen hat im Fußball. Und quasi so der Gegenpol zu Manuel Riemann. Also ein sehr besonnener, geerdeter Torhüter. Der hat zwar wenig Spielpraxis, der hat 1 Spiel nur gemacht in der Rückrunde. Das war so ein bisschen mit Licht und Schatten. Aber das wird natürlich schon dazu führen, dass man sagt, boah, jetzt ist der weg. Jetzt haben wir einen anderen, wir rücken noch mehr zusammen. Das kann natürlich dann auch einen sehr positiven Effekt auf die Mannschaft haben, die sich zuletzt sehr schlecht angestellt hat in Bremen.
Jetzt sprichst du gerade Andreas Lute an. Der hat jetzt bei seinem einzigen Spiel 4 Gegentore von Leipzig kassiert. Kam im Winter aus Kaiserslautern, da saß er auch eine halbe Saison auf der Bank. Glaubst du, der hat noch das Niveau für diese Relegation? Oder ist das vielleicht dann schon gar nicht mehr so entscheidend, sondern eher diese weiche Faktoren, die du jetzt angesprochen hast?
Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass ich auch ein Reservetorwart immer auf das Spiel so vorbereitet, als wäre er die Nummer 1 ins Spiel, als würde er eingesetzt. Deshalb hat er natürlich auf hohem Niveau trainiert die ganze Zeit. Aber du sagst das richtig, er hat halt diese Spielpraxis nicht. Ich glaube, das ist im hohen Alter, jetzt in Anführungsstrichen, nicht ganz so wichtig. Ne? Der ist halt ein Routinier und wenn der Trainer ihm sagt, geh ins Tor, dann geht er rein und macht sein Bestes. Dann stimmen die Abläufe vielleicht noch nicht. Er ist nicht so richtig eingespielt mit der Hintermannschaft in einem Wettkampf. Das kann sich ein bisschen negativ auswirken, aber ich glaube, mit seiner Ruhe, mit seiner besonderen Art, mit seiner positiven Ausstrahlung ist er dann eher ein Gewinn für den VfL in diesen beiden brisanten Spielen.
Lass uns mal auf die Relegation schauen. Bochum ist ja in letzter Sekunde überhaupt erst auf diesen Relegationsplatz gerutscht. Ist das jetzt mental ein großer Nachteil für die Spiele gegen Düsseldorf, so ein später Rückschlag?
Das ist ein Riesennachteil. Also der VfL war ja immer mal drauf und dran, sich ein bisschen abzusetzen da unten. Dann ist er ziemlich weit unten reingerutscht. Dann gab es 2 ganz wichtige Siege. Es gab das Spiel, das Heiko Butscher zum Spiel der Saison, Spiel des Jahres ausgerufen hat gegen Hoffenheim. Da haben sie sich sehr stressresilient gezeigt und haben auch gewonnen und geliefert. Sehr gut gespielt. Dann ein ganz wichtiges Spiel in Köpenick gegen Union Berlin mit 4:3 gewonnen. Und da waren sie auf dem besten Weg und waren 4 Punkte entfernt vom Relegationsplatz. Und dann noch so abzurutschen, das ist natürlich ein Hammer am letzten Spieltag. Und mit so einer schlimmen Vorstellung dann auch noch in Bremen. Man müsste sagen, diese Mannschaft ist wirklich sehr weit unten angelangt. Und der Gegner kommt mit ganz breiter Brust nach einer super Saison. Die wissen schon gar nicht mehr, wann sie das letzte Mal verloren haben, nämlich irgendwann im Februar mal. Ansonsten hat Fortuna Düsseldorf eine grandiose Saison gespielt. haben sich das erarbeitet und kommen voller Selbstbewusstsein gegen einen Gegner, der jetzt wirklich anfällig ist und der keineswegs Favorit ist, obwohl die Einzelqualität vielleicht für den VfL noch sprechen würde. Aber insgesamt die ganze Tendenz, da wäre es keine große Überraschung, wenn sich Fortuna Düsseldorf durchsetzt.
Ja, du sagst es, Düsseldorf seit 14 Spielen ungeschlagen in der zweiten Liga. Da frage ich mich, wie kontert man denn so ein Selbstbewusstsein, wenn man selber fast nur Negativerlebnisse hat? Das kann ja fast nur schiefgehen. Gibt es irgendeinen Weg, den du dir vorstellen könntest, wie Butcher jetzt die Mannschaft erreicht?
Ja, also er muss seine Jungs jetzt natürlich packen mit den positiven Erlebnissen, die es ja auch schon gab an der Kastropper Straße. Es gab zuletzt auch schon eine Zeit lang her, aber einen ganz wichtigen, viel umjubelten Sieg gegen die Bayern. Da haben die Bochumer 3-2 gewonnen. Mit der Leidenschaft so richtig nach Art des Hauses, dann sind sie auch ein ekliger Gegner. Wenn sie sich besinnen auf das, was sie können, mit ihrer Wucht und so weiter. Also dann sind sie schon sehr unangenehm zu spielen. Das war aber eben nicht durchgängig zu sehen. Deshalb sind sie auch da unten gelandet. Aber manchmal gibt es natürlich so Highlights und ja, an der Kastropper Straße ist dann wirklich auch viel möglich, auch wenn der Gegner mit viel Selbstvertrauen kommt. Wenn dann nochmal was passiert im ersten Spiel, dann hat man vielleicht noch so ein bisschen Schwung, dass es doch noch gelingen kann. Aber wie gesagt, Favorit ist der Bundesligist in diesem Fall nicht.
Ja, jetzt war es ja so, dass Bochum in Bremen 1-4 verloren hat. Davor gab es 0-5 Klatsche gegen Leverkusen. Wie siehst du das denn auch aus taktischer Sicht, sage ich mal? Was muss denn jetzt der VfL Bochum anders machen in diesem Relegationsspiel, um erstmal überhaupt sicher zu stehen?
Ja, du hast es genau richtig angesprochen. Also die Mannschaft hat 74 Gegentore kassiert in der laufenden Saison. Nur Darmstadt war noch schlechter. Das ist manchmal wirklich ein Hühnerhaufen da hinten. In den letzten 4 Spielen waren es 14 Gegentore, auch wenn sie 2 davon ja gewonnen haben. Aber die Mannschaft ist so anfällig, obwohl man eigentlich sagt, die Einzelspieler der Defensive, also so ein Kevin Schlotterbeck, so ein Bernardo, der ja auch einer der besten Zweikämpfer der Liga sogar ist, oder Ivan Ordetz, das ist alles gar nicht so schlecht. Aber insgesamt passt das halt überhaupt nicht, sodass die Mannschaft ja sehr leicht auszuspielen ist, sehr viele leichte Gegentore fängt. Und da muss man natürlich ansetzen vor diesen beiden entscheidenden Spielen, dass man versucht, den Laden einigermaßen dicht zu kriegen. Da sind natürlich auch die defensiven Mittelfeldspieler, die ganze Mannschaft gefragt, um das ein bisschen kompakter zu gestalten. Ja, aber wie gesagt, ab und zu haben sie es mal hingekriegt mit ihrer Leidenschaft, Aggressivität und sind eklig und stehen ganz gut. Also es wird sehr spannend, was da am Donnerstag und am Montag passiert.
Jetzt hast du heute dein Ohr und deine Augen überall in Bochum. Kannst du uns denn schon sagen, wie es personell für das Hinspiel aussieht? Es sind jetzt ja noch ein paar Tage bis hin, aber trotzdem kann man da schon sagen, wer fit ist. Und wo erwartest du denn vielleicht auch im Vergleich zu Bremen Veränderungen?
Also es liegt auf der Hand, dass es einige Veränderungen geben muss, aber so viele Möglichkeiten hat Heiko Butscher im Grunde genommen gar nicht. Ich gehe mal davon aus, Patrick Osterhage hing zuletzt ziemlich durch, der eigentlich wichtig war im defensiven Mittelfeld. Da könnte Matos Bero für ihn reinrücken, der aber auch nicht so toll in Form ist. Jetzt hat sich Christopher Andrea Jay empfohlen mit einem Tor in Bremen, aber der spielt auch eine sehr schlechte Rückrunde. Also so viel kann es da eigentlich nicht geben. Ein gewisser Hoffnungsträger ist dann mal Felix Baslak, der zurückkommt nach seiner Sperre und wieder rechts in der Viererkette spielen wird. Das war in Bremen ja auch so ein bisschen die Achillesferse, als Tim Irrmann da sichtlich überfordert war. Also der wird noch mit reinkommen. Dann wird Andreas Lute natürlich für Riemann im Tor stehen. Aber so viele Möglichkeiten hat Heiko Butscher da letzten Endes gar nicht. Man muss darauf vertrauen, dass seine Jungs dann mal einen besseren Tag erwischen. Also gerade so Gestandene wie Kevin Schlotterbeck, der auch durchhing, oder auch Bernardo, der ja eigentlich überragend spielt. Also er muss dann darauf vertrauen, dass diese ganz erfahrenen Leute dann nochmal einen richtig guten Tag erwischen und dann auch Fortuna Paroli bieten können.
Zum Abschluss nochmal Butter bei die Fische. Was sagst du, wie geht's aus? Du hast vorhin schon angedeutet, Düsseldorf ist hier keinesfalls der Außenseiter. Hast du ein Gefühl?
Also bis jetzt war es ja so, dass sich der Zweitligist ganz selten durchgesetzt hat. Ich sage einfach nur, dass Fortuna eine sehr große Chance hat. Einfach weil sie dieses Selbstvertrauen haben und diesen Lauf haben. Aber in 2 Spielen, also da lege ich mich überhaupt nicht fest. Da kann wirklich so viel passieren, auch wenn ich jetzt ins Phrasenschwein bezahlen muss. Ich traue dem VfL Bochum sicher nochmal zu, dass er gerade an der Kastropper Straße nochmal richtig einen raushaut und sich dann nochmal zeigt. Dann kommt er vielleicht nochmal gut ins Rennen. Aber wenn ich jetzt wetten müsste, dann würde ich sicher nicht auf Bochum wetten.
Ja, das Hinspiel steigt diesen Donnerstag in Bochum und das Rückspiel dann in Düsseldorf am Montag. Dir auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Einblicke und noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Und jetzt gehen wir direkt weiter zu den News des Tages. Toni Kroos wird seine Karriere nach der EM beenden. Das hat der 34-Jährige am Dienstag in seinem Podcast einfach mal Luppen bekannt gegeben. Sein letztes Spiel für Real Madrid wird Kroos am 1. Juni im Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund bestreiten. Die EM mit Deutschland wird dann der Schlusspunkt hinter seiner Karriere sein. Kroos hat unzählige Titel in seiner Laufbahn gewonnen. Allein 5-mal holte er die Champions League.
Beim 1. FC Union beginnt die Neuaufstellung. Die Eisernen haben Kontakt mit Horst Held aufgenommen. Der langjährige Bundesliga-Manager, der in Stuttgart, auf Schalke, in Hannover und Köln tätig war, ist ein Kandidat für den Posten als Sportchef. Ja, in dieser Rolle würde er auf Sportgeschäftsführer Oliver Runert folgen, dessen Zukunft noch offen ist, aber der Union auf jeden Fall erhalten bleiben soll. Runert und Held kennen sich übrigens aus gemeinsamen Schalker Zeiten.
Dass Eva Pajor Torschützenkönigin der Frauen-Bundesliga werden würde, das war schon vor dem letzten Spieltag sehr wahrscheinlich. Gestern beim Saisonfinale hat sie das nochmal mit einem Ausrufezeichen bestätigt. 3 Tore innerhalb von 24 Minuten beim 6:0 der Wolfsburgerinnen gegen Essen. Damit steht sie jetzt am Ende bei 18 Toren in 19 Spielen. Pajor verabschiedet sich jetzt mit einem Knall. Sie wechselt dank einer Ausstiegsklausel nach 9 Jahren bei Wolfsburg wohl zum FC Barcelona.
Eine traurige Nachricht hat uns heute erreicht. Karl-Heinz Schnellinger ist tot. Der ehemalige Nationalspieler und Deutschlands Fußballer des Jahres 1962 starb im Alter von 85 Jahren.
Ja, ich muss ja gestehen, dass mir der Name Schnellinger natürlich was sagt, aber genau einordnen konnte ich ihn heute Morgen noch nicht, als ich das gelesen habe, die Nachricht.
Ja, ich habe auch überlegt, so richtig präsent war er ja hier in den letzten Jahren nicht mehr, aber das lag vor allem daran, dass er eben über die letzten Jahrzehnte in Italien gelebt hat, da auch familiär eben fest verbunden war. Und ja, deswegen hat man quasi ihn hier in Deutschland gar nicht mehr so oft gesehen. Aber berühmt ist er natürlich durch ein Tor im Jahrhundertspiel gegen Italien 1970 in Mexiko.
Ja, das habe ich heute Morgen dann auch gelesen und tatsächlich auch schon gesehen. Also habe mir das Video angeschaut, ganz geil, wie er da so reinspringt in die Flanke und dann so typisch 70er Jahre komplett ausgestreckt jubelt. Dieses ausgerechnet Schnellinger war das, ne?
Ja, ja, ganz genau. Ausgerechnet Schnellinger hieß das deshalb, weil er seit Mitte der 1960er Jahre in Italien gespielt hat und jetzt eben kurz vor Schluss diesen Ausgleich in dem Jahrhundertspiel gegen Italien erzielt hat. Ganz lustig übrigens dabei, Schnellinger war Verteidiger und dann hat er später mal erzählt, er wollte eigentlich mit dem Abpfiff nur schnell in die Kabine und war deshalb eben schon so weit aufgerückt. Ja, und wie es dann halt so ist, ne, dann kam ihm da halt nochmal der Ball vor den Fuß, dann hat er den schnell reingeschossen und so ist er eben Torschütze in diesem Jahrhundertspiel. Eigentlich auch eine verrückte Geschichte, wie das halt immer so läuft, ne?
Ja, Wahnsinn. Bei den großen Titeln 72 und 74 war er dann aber nicht mehr dabei, oder?
Ja, genau. Schnellinger, der war wie Uwe Seeler quasi so genau in dieser Zeit zwischen Wunder vom Bern und dann eben dieser 1970er-Generation, die Europameister und Weltmeister wurde. Aber er hat trotzdem wahnsinnig viel gewonnen. Das muss ich aber ehrlich sagen, ne? Das habe ich heute Morgen auch erst nochmal nachgelesen.
Ja.
Er wurde mit Köln 1962 Meister, mit Milan wurde er Meister in Italien. Er hat zweimal den Europapokal der Pokalsieger gewonnen. Einmal den Europapokal der Landesmeister. Also das ist ja quasi die Champions League.
Ja.
Und er galt wirklich als einer der besten Verteidiger der Welt zu dieser Zeit.
Also ist ein ganz großer gegangen heute Morgen.
Genau. Und für uns war es das heute. Wir melden uns hier ab. Aber morgen kommt natürlich, wie ihr das gewohnt seid, eine frische Folge Kicker Daily für euch.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.